Hallo, herzlich willkommen zur Rios Wochensicht, Woche 15, 2010. Was? Jetzt habe ich mich versprochen. Ja. Woche 14, 2010. Bin schon ganz durcheinander. Ja. Also April-Scherze haben die ganze Woche ins Chaos gestürzt. Ja. Man weiß nicht mehr, was denn stimmt und was nicht. Und das irritiert mich jedes Jahr. Ja. Unglaublich, was sich da manche Redaktionen und auch normale Benutzer alles einfallen lassen, um die Leute im April eben hinters Licht zu führen. Ich finde das alles ziemlich komisch. Das ist nichts für mich. April-Scherze ist nichts für mich. Ich mache auch keine April-Scherze, ja, weil das ist irgendwie skurril und ich weiß nicht, viele Medien auch machen dann so, als ob am 1. April sie ausnahmsweise mal lügen würden. Dabei machen sie das ganze Jahr über. Also ist alles sehr skurril. Ich bin da kein Fan davon. Aber ich habe mich mal informiert, woher diese meiner Meinung nach Unsitte des April-Scherzes denn überhaupt kommt. Und ja, ich bin so einigermaßen fündig geworden. Was man weiß, ist, dass man nichts weiß. Ja. Also so genau die Herkunft des April-Scherzes kann man wohl nicht genau bestimmen. Was man weiß, ist, dass es erstmals in Bayern 1618 überliefert wurde, diese Redensart in den April schicken. Ja. Heißt aber jetzt nicht unbedingt, dass es da genau erfunden wurde. Ja, also das ist wieder was anderes. Es ist auch so, dass der Begriff Aprilsnarr erstmal in Grimms deutschem Wörterbuch von 1854 veröffentlicht wurde. Ja. Da vorher gab es den Begriff April-Scherz so in der Form wohl nicht, jedenfalls ist es nicht überliefert, ist also nicht im normalen Sprachgebrauch üblich gewesen. Ja, dann klar, dass natürlich die Theologen natürlich klar wieder einen Bezug zur Religion finden wollen, klar, und deswegen sagt der Theologe Manfred Becker-Huberti eben, dass es mit einem Aberglauben zu tun hat in der Antike. Und da zählte eben nach Freitag der 13. eben auch der 1. April dazu. Ja, das kann man glauben oder nicht. Auch andere Erklärungen wurden gefunden. Ich lese da gerade mal ein bisschen auf Wikipedia. Und zum Beispiel ist da angeführt, das finde ich am interessantesten und das wäre also irgendwie bei mir die logischste Erklärung, ja. Auf dem Augsburger Reichstag von 1530, da sollte das Münzwesen geregelt werden, ja. Aus Zeitgründen kam es aber nicht dazu und für den 1. April wurde ein besonderer Münztag ausgeschrieben, ja. Am 1. April allerdings fand dieser Münztag dann eben doch nicht statt und zahlreiche Spekulanten, die eben darauf gesetzt haben, auf diesen Münztag, die verloren ihr Geld und wurden eben dann auch noch ausgelacht. Das Ganze war ein April-Scherz. Mhm. Also das finde ich noch die logischste Erklärung. Was hier noch drin steht, ist zum Beispiel angeblich bat an einem 1. April ein 16-jähriges Mädchen, dessen Name unbekannt ist, Heinrich der Vierte, König von Frankreich, 1589 bis 1610, der sich der jungen Dame geneigt zeige, schriftlich um ein heimliches Rendezvous in einem diskreten Lustschluss. Als Heinrich zu dem Tête-à-Tête erschienen sei, habe ihn überraschend der versammelte Hofstaat begrüßt, vorgestanden von seiner Gemahlin Maria von Medici, welche ihm untertänigst dafür gedankt haben soll, dass er ihrer Einladung zum Narrenball gefolgt sei. Haarsträubend, aber na gut, auch das wird eben vorausgeschickt, ja, als Begründung dafür. Und ein weiterer möglicher Ursprung für diesen Brauch wäre während des 80-jährigen Krieges in den Niederlanden, zurückzuführen. Am 1. April 1572 wurde Priel als erste holländische Stadt von den Wassergeusen erobert. Dem verhassten spanischen Statthalter Fernando Alvarez de Toledo drehte man daraufhin eine Nase, was sich bis heute in den holländischen Geschichtsbüchern manifestiert. Und übersetzt, am 1. April verlor Alba seine Brille. Ob das jetzt wirklich so das Riesenereignis gewesen ist, naja, egal. Der 1. April gilt, je nach Überlieferung, als Geburts- oder Todestag des Judas Ischariot, der Jesus Christus verraten hatte. Zudem sei der 1. April angeblich der Tag des Einzugs Luzifer in die Hölle und daher ein Unglückstag, an dem man sich besonders vorsehen müsse. Ah, ja, das ist wahrscheinlich diese theologische Erklärung wieder. Man muss ja alles damit zu tun haben. Ich würde mal sagen, falsch. Der Französische Krieg, Karl der IX., führte 1564 durch das Edikt von Rousselot, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, eine umfangreiche Kalenderreform durch und verlegte den offiziellen Jahresanfang auf den 1. Januar. In einigen Regionen Frankreichs feierten die Menschen aber zum Teil aus Unwissenheit weiter Ende März. Sie sollten als Aprilnarren verspottet worden sein. Und auch das bekannte Aprilwetter, April, kann tun, was er will, ich habe das zwar anders gelernt, egal, wird als Erklärung herangezogen. Also, was auch immer der Grund sein mag, es hat sich seit einiger Zeit leider etabliert. Und einiges, was ich gar nicht gewusst habe, als Beispiel hier ist auf der Wikipedia-Seite was Lustiges aufgeführt. Und zwar zahlreiche internationale Nachrichtenagenturen. Ich lese das jetzt einfach mal ab. Ja, also, ne, hier, was für eine Lizenz ist das? Ich glaube, eine Creative Commons License, genau, Attribution Share Alike. Also ich lese das jetzt mal ab hier von wikipedia.de. Zahlreiche internationale Nachrichtenagenturen warnten des Öfteren zum 1. April vor dem Umweltgift Dihydrogenmonoxid, einem Hauptbestandteil des sauren Regens, welches in Tumoren und Kernkraftwerken zu finden sei und beim Einatmen tödlich wirke. Es handelt sich hierbei schlicht um Wasser. Im Gegensatz zu einem normalen Aprilscherz wurde hier nichts Falsches gesagt. Nur durch die Unkenntnis der Betroffenen kann er wirken. Das hat tatsächlich funktioniert. Wahnsinn, ja. Also, vielleicht kann man es mal probieren, auf einer Party den Leuten von diesem schlimmen Dihydrogenmonoxid zu erzählen, ja. Und eine regelrechte Hysterie zu verursachen, ja. Man sei alle in Gefahr, ja. Und da muss so ganz dringend was gemacht werden, ja. Nun ja, so ungefähr vielleicht wie mit dem LHC, ja, Large Hadron Collider, genau, vielleicht, naja, ist das der Scherz, den, sag ich mal, etwas gehobenere, jetzt habe ich mich fast hier versprochen, ja, dass Leute mit etwas gehobenerem Bildungsstand, ja, vielleicht darauf reinfallen, also die zwar schon wissen, was Dihydrogenmonoxid ist, aber nicht wissen, was jetzt genau am LHC erforscht wird oder wo da die Probleme und Ängste liegen bei den Leuten. Ich hätte es ja fast geglaubt, ja, die Meldung auf Heise, ja. Hinweis auf einen Geheimdetektor am Teilchenbeschleuniger LHC. Sehr gut geschrieben, Wahnsinn. Und es ist tatsächlich, finde ich, einer der besten April-Scherze. Aber das ist genau das, was mich ärgert an den April-Scherzen. Ja, ich hätte es fast geglaubt, Mann. Ja, und das ist mir. Das gibt's nicht. Naja, auf jeden Fall ist doch irgendwo auch kein Wunder bei dem ganzen Gehype und dem ganzen unfachmännischen Geblubbere und den Urzeitängsten, was da in den Menschen hochbrodelt, wenn sie LHC hören, ja. Die Religionsfanatiker kriegen die Panik, weil vielleicht Gottpartikel entdeckt wird, ja. Der Begriff an sich ist ja schon eine Vergewaltigung, ja, und total sinnfrei eigentlich, aber das Higgs-Boson wird vielleicht entdeckt, ja. Und wenn's nicht entdeckt wird, dann hat man ein ernsthaftes Problem. Ja, das wird man dann wohl sehen, wenn es soweit ist. Wenn es soweit ist, das wird noch einige Zeit dauern. Was jedenfalls passiert ist, LHC hat ja einen erfolgreichen Test gemacht, schon vor einiger Zeit, und jetzt vor ein paar Tagen wurde tatsächlich dann ein echtes, ja, nicht nur ein Test, sondern eben ein echter Versuch durchgeführt, ja, innerhalb dieser Forschungsreihe mit einer Energie von 3,5 TeV, ja, und das ist schon jede Menge, aber noch nicht diese kritische, sag ich mal, Menge. Die soll bei 14 TeV liegen und da gibt's eben jetzt heiße Spekulationen von entweder Laien, ja, oder Weltuntergangspropheten, ja, oder eben auch von einigen Wissenschaftlern, die halt mal wieder in die Presse kommen wollen, ja, oder vielleicht gerade wieder mal Forschungsgelder brauchen und dann eben ins Gerede kommen müssen, damit sie diese auch bewilligt bekommen. Und da gibt's auch leider große Namen dabei, ja, und was soll's, aber niemand ist perfekt, ja, und von daher sind diese Spekulationen eigentlich, ja, entweder tatsächlich intelligent auf ja, generelle Vorgänge gemünzt und nicht speziell auf das, weil das kann niemand ernsthaft wirklich glauben, ja, der sich auch nur halbwegs mit Physik und Teilchenbeschleunigung auskennt, dass eine Gefahr vom LHC ausgeht in Form eines schwarzen Lochs, das sich dann immer weiter vergrößert und die Erde verschluckt und ja, ne, und dann der Rest Umwelt, Weltuntergangspropheten, das ganze Universum, ja, ne? Genau. Vollkommen, alles vollkommen absurd, unmöglich, ja. Denn jeden Tag treffen Teilchen mit viel höherer Energie in den Höhenlagen der Atmosphären auf entsprechend anderer Teilchen und ja, von daher, wenn es denn diese Wahrscheinlichkeit zu berücksichtigen gäbe, dann wäre wahrscheinlich die Welt bzw. das ganze Universum sowieso schon längst ausgelöscht worden. Aber das ist eine Diskussion, die braucht man eigentlich gar nicht zu führen, ja, weil das kann man den, sag ich mal, den ja, Esoterikern, ja, oder den Unwissenschaftlern kann man das gar nicht vermitteln. Ja, dass die haben da also wirklich wie, ja, wie so eine Blockade, ja, wie bei einer Religion, das ist einfach ein Fakt und alles, was nicht diesem Fakt entspricht, das ist sowieso unwichtig. Also da kann man nicht mehr argumentieren, da gibt es auch nichts mehr zu argumentieren, wenn man auf ganz verschiedenen Welten lebt, ja. Aber genau deswegen ist man eben doch hier schon sehr versucht, das zu glauben, weil eigentlich war es ja nichts Weltbewegendes. Das haben vielleicht sowieso schon alle geglaubt, ja. Und zwar, dass ein geheimer Detektor am Teilchenbeschleuniger LHC gesehen wurde. Ja, bei einem Video, das von dem Test gemacht wurde, ja, hat man an den Kontrollpulten eine Apparatur entdeckt, ja, die auf einen geheimen Detektor hinweisen. Ja. Und dieser geheime Detektor soll tatsächlich ja, versuchen, diese kleinen schwarzen Löcher zu entdecken und eben dann zu melden. Boah, boah. Wie gesagt, da es eben solche Wahnsinnsspekulationen, ja, wirklich in Massen gibt, was das LHC betrifft, war das schon eigentlich nicht mehr verwunderlich. Ich habe mich nur noch richtig geärgert, dass bei Heise so ein Mist steht eigentlich. Aber ja, ne? Geglaubt, dass sowas wirklich veröffentlicht wird, das, ja, das wäre ja durchaus möglich, ne? Na gut, dann wurde eben noch in so ein Physik-Nobelpreisträger zitiert, ja, mit den Worten, verschiedenste Regierungen auf der ganzen Welt sollen nie wieder das Risiko eingehen, dass irgendein Land eine neue Art von Physik entdeckt, aus der sich eine noch fürchterliche Waffe machen ließ. Wahnsinn. So, wer hat Angst? Ja, vom LHC? Niemand, der sich damit auskennt. Okay. Also, so viel zu den April-Scherzen. Auch mich hätte es fast erwischt. Mensch, Mensch, Mensch. Übrigens, ein eindeutiger Hinweis, wer jetzt wirklich immer noch denkt, ja, das stimmt doch, LHC, die Teufelsmaschine, ja. Die Nachricht wurde geschrieben am 1.4.2010 um 1:04 Uhr. Also, das muss auch den letzten Zweifler überzeugen. Auch ein Aprilscherz hatte ich zuerst gedacht, aber es ist leider kein Aprilscherz gewesen. Und zwar die Verlage verteuern die E-Books, die elektronischen Bücher. Ja, tatsächlich, die werden teurer. In den USA geht es jetzt richtig zur Sache. Statt 9,99 $ soll zum Beispiel die Mehrzahl der Bestseller bei HarperCollins, ja, und ich glaube dem Tochterunternehmen Simon & Schuster, statt eben 9,99 auf 12,99 bzw. 14,99, das sind Dollar, kosten. Ja, und bislang war ja Amazon da ganz groß im Geschäft mit seinem Kindle und die haben auch eine beachtliche Anzahl von elektronischen Büchern im Angebot. Ja, und jetzt denken halt die Verlage, sie können die Preise einfach so anheben. Und ich weiß zwar nicht ganz so, wie sich die Verlage das vorstellen, aber ich schätze mal, dass eben hier in den USA jetzt der Kampf losgeht, ja, der alten Verlage um die Erhaltung der vorsintflutlichen Verkaufsstrategien, ja, und der Kampf geht jetzt in die letzte Phase. Die elektronischen Bücher sollen eben genauso teuer oder sogar noch teurer sein, ja, was in vielen Fällen dann auch tatsächlich gegeben wäre, teurer wären als die gedruckten Werke, absolut sinnbefreit, ja, denn die Druckkosten, die Verteilkosten, ja, also von die Transportkosten zu den entsprechenden Firmen und so weiter, das alles wird nicht berücksichtigt und ja, deswegen, also wenn das ganz die ganze Zeit vorher der Druck, die Auslieferung, ja, die Herstellung der Bücher und so, wenn das alles bisher kostenlos war, dann waren alle Bücher bisher sowieso zu teuer. Ja, sollten also alle auch im Preis gesenkt werden, auch die Printausgaben. Und ja, die Autoren, die sind mal wieder die Dummen. Ja, und das sind auch lustig, weil die haben sich vorher stark gemacht, dass die Preise der Bücher ja erhöht werden. Weil es kann ja nicht sein, dass die Bücher verramscht werden auf Amazon, ja, und die Autoren kriegen ja kaum noch Geld dafür und bla bla bla. Also das ist genau dasselbe Geheule, was man auch in der Musikindustrie hatte, ja, mal. Und ja, und jetzt eben stellen die Autoren mit Erschrecken fest, die Preise werden zwar teurer, aber die Autoren kriegen keinen Cent mehr. Ja. Das Verrückte ist, dass bei diesem Preismodell teilweise auch die Verlage weniger bekommen als mit dem Amazon-Modell vorher, obwohl das Buch teurer ist. Es ist unglaublich. Denn Amazon hat oft bei diesen Preisen von 9,99 dem Verlag einen anderen Preis garantiert, hat also praktisch bei den Büchern entsprechend draufgezahlt. In der Tat, manchmal wurde draufgezahlt, um eben diesen Preis von 9,99 zu halten. Jetzt ist dieses natürlich weg. Die Firmen setzen ihren Preis selbst fest. Und Amazon arbeitet jetzt wie ein normaler Zwischenhändler und möchte eben auch seinen Anteil davon haben. Und dann bleibt eben für die Firmen weniger übrig. Und die Autoren bekommen eben auch nicht mehr. Sinnlos, total blödsinnig. Warum macht man das? Wie gesagt, weil man vielleicht sein Geschäftsmodell aus der Urzeit rüber retten will in die elektronischen Medien. Das wird nicht funktionieren. Und deswegen ist der Verlierer, diesmal sind die Verlierer nicht die Kunden, sondern es werden die Verlage sein. Die Verlage und vielleicht auch die Autoren, das wird man sehen, wenn die nicht rechtzeitig den Sprung weg von den alten Verlagen schaffen und eben dann selbst publizieren auf Plattformen wie zum Beispiel Amazon, ja, das ist übrigens auch möglich, dann werden auch die Autoren damit belastet werden. Aber vorwiegend werden die Verlage damit belastet und es werden einige verschwinden, weil wer sich nicht an die neuen, ja, an die neue Marktlage anpassen kann und versucht mit Gewalt sein Uraltmodell rüberzubringen, der ist dem Untergang geweiht, das steht fest, das hat man schon so oft gesehen. in der Wirtschaft und zuletzt auch eben auch mit der Musikindustrie, die ja noch schnell versucht hat, mit einem Kopierschutz auf der CD das schlimme, ja, dem schlimmen Trend des immer weniger Kaufens, ja, entgegenzuwirken, und das war ganz gewaltig in die Hose gegangen. Und das war sogar so schlimm, dass dann eben diese Kopierschütze von der CD wieder verschwanden. Also die Firmen haben das wieder rückgängig gemacht, weil es eben mehr geschadet als genützt hat. Und auch das wird passieren, nur genau wie bei der Musikindustrie. Wobei bei der Musikindustrie ist es ja auch erst diese Phase erst noch mittendrin. Ja, auch die Musikindustrie wird noch in Zukunft ihr Lehrgeld bezahlen dafür, was sie getan hat, oder eben was sie nicht getan hat, nämlich sie haben nicht auf die neuen Medien reagiert, haben diese als Bedrohung angesehen statt als Chance. Und genau so passiert es jetzt bei den E-Books wieder. Manchmal frage ich mich, wer dort die Firmen überhaupt leitet, ob die Leute überhaupt Ahnung haben, was in der Welt so abgeht und wie die neuen Technologien überhaupt wirken. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass ein Rupert Murdoch viel übers Internet weiß. Schon müsste er erkennen, dass er ja gegen Windmühlen kämpft und hier so keine Chance mehr hat. Ich habe es ja schon mal angesprochen in einem Podcast, dass eben hier wieder mal eine Industrie am Scheidepunkt steht, und ja, wird sich zeigen, wie es weitergeht. Auf jeden Fall haben die Leute in den Amazon-Diskussionsforen und nicht nur da schon klipp und klar geäußert: Boykott von allen E-Books, die teurer als 9,99 $ sind. Und ob das dann eben sinnvoll ist für die Firmen, ja, oder für die Autoren, sicherlich nicht. Die Käufer hingegen werden jetzt noch verstärkt auf günstige Angebote schauen und dann sehen, wie die Firmen dann darauf reagieren werden. Und falls die Firmen dann eben immer weiter das ignorieren und die Preise immer weiter erhöhen, dann werden umso mehr E-Books eben ja, über nicht offizielle Quellen im Internet angeboten werden, so wie es auch bei der Musik war. Und dann können die sich Kopf stellen, es wird so sein. Und die Leute werden eher sich die Bücher illegal herunterladen, als eben diese Abzockpreise zu bezahlen. Das müssten die Firmen eigentlich schon gelernt haben. Und dann wird es ganz schwer, weil was kann denn anstinken gegen kostenlos? Ja. Aber dann ist es zu spät, weil dann haben sich die Leute an das kostenlos gewöhnt. Ne? Und dann bleibt ihnen vielleicht nur noch die Vermarktung mit Werbung. Ja. Ich würde zwar gerne für ein Buch einen angemessenen Preis zahlen, ohne Werbung, also für ein elektronisches Buch ohne Werbung drin. Ja. Schauen wir mal, aber ein angemessener Preis ist bei mir eben deutlich, deutlich günstiger als eine Printausgabe. Also es darf auf keinen Fall mehr als die Hälfte der Printausgabe kosten, ja, weil ich da eben keine Relation sehe. Ein elektronisches Buch ist eben bei mir, und ich denke, das ist auch bei den anderen Menschen so, nicht so wertig wie ein gedrucktes Buch, das ich materiell in den Händen halten kann. Ja. Gut, auf jeden Fall, es wird eine interessante Konfrontation mit der E-Book-Industrie geben. Ja, und ich bin sehr gespannt, wie sich alles entwickelt. Und naja, mal sehen, inwiefern sich das auf den deutschen Markt überhaupt auswirken kann. Übrigens, in dem verlinkten Artikel steht was drin wegen Buchpreisbindung. Und da muss ich noch kurz was dazu sagen. Also, da gab es jede Menge Missverständnisse. Erstens, Buchpreisbindung heißt nicht, dass es keine unterschiedlichen Preise von E-Books zu normalen Büchern geben kann. Das auf gar keinen Fall. Es gibt ja auch im Buchbereich, im Printbuchbereich, verschiedene Exemplare. Also es gibt das Hardcover, ja, oder die gebundene große Ausgabe, ja, meistens vom Format her auch ein bisschen größer, die kostet jede Menge nun mal. Dann nach einer Zeit gibt es eine abgespeckte Version davon, ja. Dann gibt es ein Paperback, ja, also dieses Taschenbuchformat, und ja, dann kann es sogar unter Umständen noch weitere Abstufungen geben, ja. Das bleibt ja dem Verlag dann überlassen, und die Taschenbücher kosten natürlich sehr viel weniger als die Hard, also die sag schon, die Vermischung zwischen Deutsch und Englisch, also die Hardcover, ja, die Einbände, und die ja, die sind ja sowieso immer weiter rückläufig, weil sie eben mehr Platz brauchen, weil sie eben auch teurer sind, und da warten die Leute halt auf die Taschenbuchausgabe, ja, ganz klar. Ja, und die haben alle unterschiedliche Preise, jedes einzelne Exemplar, und das kann eben auch bei den E-Books gelten. Also das heißt, dass eben ein E-Book billiger ist als die Taschenbuchausgabe. Das ist bei mir vollkommen klar. Ja, da gibt es keine Diskussion. Und wenn dann eben das elektronische Buch teurer ist als die gedruckte Ausgabe, dann werde ich das E-Book nicht kaufen. Aber ich werde natürlich auch nicht die gedruckte Ausgabe kaufen, weil ich dann so ein Vorgehen nicht unterstütze. Ja, ich möchte günstige Bücher haben, ich lese sehr viel, ja, und da macht das schon was aus. Und da kommt mir das elektronische Medium gerade recht, braucht wenig Platz und ist günstiger. Wenn das nicht günstiger ist, dann werde ich das auch nicht kaufen, dann lieber auf das Buch verzichten und eben ja, eins von den anderen Dutzenden von Büchern auswählen, die ich dann noch auf meiner Liste habe, ja, zum Lesen. Und irgendwann wird das andere dann trotzdem irgendwie billiger werden. Ja. Und selbst wenn man nur noch elektronische Bücher kaufen will, gibt es ja genug Auswahl, und die Auswahl wird ja auch noch steigen. Und ja, also ich lasse mich jetzt nicht zwingen dazu, was viele Firmen auch gerne hätten, dass ihr das E-Book am besten verschwinden zu lassen und stattdessen nur noch die gedruckten Bücher zu kaufen. Nö, dann kaufe ich mir gar keins. So halte ich das Ganze. Ja, übrigens, wegen, wenn wir schon bei ja, Herumführen an der Nase sind mit Preisen und so weiter und solche Geschichten, wie das eine gedruckte Ausgabe so teuer sein soll, wie eine elektronische Ausgabe, wo bei der gedruckten eben viel mehr Material verwendet wird und so weiter. Oder mehr Aufwand betrieben werden muss, ja, beim Vertrieb. Ja, es gibt ja auch so eine andere Sparte, wo die Firmen da von diesem, ja, Unsinn noch profitieren. Und zwar, das ist dieses HDMI-Kabel. Ein Streitpunkt auch schon längere Zeit. Und warum sollte man nur billige HDMI-Kabel verwenden? Ganz klar, wer sich schon mal jetzt gewundert hat, warum es HDMI-Kabel gibt für, ja, fast 200 Euro und dann den Billigheimer nebendran sieht für 10 Euro und dann von diversen Verkäufern hört, ja, das für das Gerät würde ich auf jeden Fall nur das teure Kabel empfehlen, ja, und ja, für die PS3 optimal zu nutzen, da braucht man das Kabel und, oh ja, überhaupt. Dann geht mir echt der Hut hoch. Ich frage mich dann nämlich auch, was das soll. Und jetzt hier war bei Lifehacker ein interessanter Artikel erschienen. Und die fragen, warum man nie mehr als 10, oder die sagen, warum man nie mehr als 10 Dollar für ein HDMI-Kabel ausgeben soll. Ganz klar. Weil HDMI ist ein digital übertragenes Signal. Ja, und für die Laien digital heißt nur 0 und 1 werden übertragen. Entweder wird die Übertragung komplett gemacht, das heißt, die 0 oder 1 kommt an, oder sie kommt nicht an. Kommt sie nicht an, ist die Übertragung also, ja, wie soll man sagen, fehlerhaft, ja, und es funktioniert überhaupt nicht. Ja. Ist die Übertragung allerdings erfolgreich, ja, kann also dekodiert werden, dann ist die Qualität auch gleich, Also da spielt es keine Rolle. Ja. Und deswegen ist eine Übertragung von Digitalsignalen auf einem Kabel entweder funktioniert die oder sie funktioniert nicht. Es ist vollkommen sinnlos, da mit vergoldeten Kontakten zu arbeiten. Ja, mit was gibt's da? Hab's hier, ich habe es gelesen, nur Kopf geschüttet. Also mit Gas-injected Cables, ja, Gas-injected, also, was machen die da nur, ja? Dann werden hier spezielle Abschirmungen benutzt, ja, vergoldete Kontakte noch und nöcher. Und das alles ist Mumpitz, das ist Firlefanz, ja, Humbug, wird jetzt Scrooge sagen. Und diesmal hätte das Scrooge recht, hier geizig zu sein, denn es ist vollkommen sinnlos. Man kann das mit jedem, man kann das auch mit einem Digitalkabel probieren. Zum Beispiel, wer einen Cinch Digitalanschluss hat, ja. Dann gibt es spezielle Cinch Digitalkabel, ja. Und die sind immer etwas teurer als die normalen Cinch Kabel. So, jetzt geht ihr mal hin, nimmt ein ganz stinknormales Cinch Kabel und schließt das an den Digital Cinch Ausgang ein und an die Quelle. An den Receiver, und da werdet ihr feststellen, hoppla, das funktioniert ja genauso und kostet nur ganz wenig. Und es hat überhaupt gar keinen Unterschied, was die Soundqualität betrifft, weil eben das ist digital übertragen. Wenn genauso ist es mit der Bildqualität HDMI. Wenn ihr da einen Unterschied seht zwischen einem Billigkabel und einem teuren Kabel, dann ist das im Kopf nur vorhanden. Das gibt keinen Unterschied. Ja. Entweder funktioniert die Übertragung oder sie funktioniert nicht. Wenn natürlich das Kabel so schlecht ist, dass die Kabel nicht, dass die Übertragung nicht funktioniert, dann seht ihr das auch, weil ihr dann habt ihr nämlich kein Bild. Also, weil ihr ein Bild habt, ist alles wunderbar, kein Problem. Es hat funktioniert und ihr habt bestmöglichste Bildqualität. Tja, so ist das mit diesen ja eingetrichterten Wahrheiten, ja, dass man so teure Kabel braucht. Natürlich braucht man teure Kabel, Mensch. Die Firmen wollen ja schließlich auch noch was verdienen, ne? Ja. Okay, und das war's wieder diese Woche. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu viel gelästert hier bei den ganzen Themen. Wenn ja, tut's mir leid, ja. Das ist mal wieder typisch. Ich gelobe Besserung. Nein, aber. Bei jedem Thema sieht man ja was Positives. Ihr könnt Geld sparen, ja. Und deswegen wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif. Haha, an Ostern die Ohren steif halten. Oh, also bis dann, tschüss.